Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert einen Vortrag aus der Ringvorlesung Inseln der Freiheit. Professor Dr. Alice Lagay von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg sprach am 29. April 2019 unter dem Titel Gedanken zu einer Philosophie des Freiseins entlang des Werkes von Pop-Ikone David Bowie.
Ich wollte erstmal Danke sagen, dass ich hier sein kann und hier sprechen kann. Und manchmal ist es auch ganz hilfreich. In dem Fall war es auch wirklich hilfreich, als Karen mich eingeladen hat über Freiheit und Kunst. Ich habe sofort gedacht, nein, ich bin weder Philosophin der Freiheit. Dazu gibt es natürlich Unmengen von Literatur. Das ist ein Kernthema der Philosophie, aber ich kenne sie nicht. Ich kann nicht darüber sprechen. Es ist nicht mein Thema. Und Kunst auch nicht. Ich kann das nicht. Es ist nicht mein Thema, habe ich zuerst gedacht. Und dann hat sie aber mich erinnert, indem sie gesagt hat, ja, aber du machst doch viel zu Performance Philosophy. Und dann hast du doch dieses Seminar zu David Bowie. Das wäre doch ein Künstler. Sie hat mich quasi auf die Idee gebracht. Sie hat mich erinnert. Und ich habe zuerst gedacht, nee, David Bowie, nein, das ist viel zu privat. Da spreche ich nicht als Wissenschaftlerin über David Bowie, sondern weil dazu gibt es inzwischen auch richtige Studien. Es gibt richtige Fachliteratur und Forschungsprojekte zu dieser Künstler. Und mein Zugang ist wirklich erstmal viel persönlicher. Und zwar vielleicht als kleine Anekdote. Ich glaube, Karen hat erwähnt, dass ich vor 2-3 Jahren hier unterrichtet habe. Und in der Zeit, wo ich, kurz nachdem ich die Einladung bekam, hier ein paar Seminare zu halten, ist David Bowie gestorben, Januar 2016. Und das Semester geht ja Februar los. Und ich jeden Tag dachte, okay, jetzt heute muss ich beginnen, meinen Seminarplan zu machen. Und stattdessen trauerte ich um David Bowie. Und es hörte nicht auf. Ich war plötzlich wie besessen auf eine Weise und konnte es selbst nicht erklären, weil ich bin nicht wirklich Bowie-Fan. Nicht so wie manche, die alle Platten gesammelt haben und intertextuelle oder Interalbum-Analysen machen und alles auswendig kennen und so Kostüme zu Hause haben und so weiter. Das bin ich gar nicht. Und trotzdem war ich schwer betroffen von diesem Ereignis. Ich konnte es nicht wirklich erklären. Ich fand es ein bisschen peinlich oder sogar lächerlich. Wie kann man so trauern um jemanden, den man nicht kennt, nicht persönlich kennt? Und trotzdem war es wie, als ob fast ein Familienmitglied gestorben wäre. Wirklich. Und dann dachte ich, okay, wenn es da so ist, mache ich das zum Thema meines Seminars hier. Und die Frage ist dann, also die forschungsleitende Frage für das Seminar ist, warum trauert Alice über David Bowie? Und was können wir an kulturwissenschaftliche Fragestellungen daran anknüpfen? An dieser Tatsache und auch an diese Verblüffung ein bisschen darüber. Das war sozusagen der Grund, warum ich plötzlich das Private in meine Lehre gebracht habe. Aber das war noch nicht so richtig meine Forschung, weil ich forsche immer noch nicht zu David Bowie. Ich habe ein Interesse. Und jetzt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache einen Vortrag und versuche über nicht in erster Linie über David Bowie zu sprechen, sondern ich versuche anhand von dem, was mich da interessiert, einige Fragestellungen oder vielleicht Thesen oder zumindest Gedankenperspektiven zu beschreiben, die mit dem Thema Freiheit zu tun haben. Und ich muss dazu, also das ist ein bisschen meine Warnung quasi. Ich habe schon gesagt, ich bin keine Philosophie ich bin keine Philosophin, die sich viel mit dem Thema Freiheit beschäftigt hat. Also ist es zu groß versprochen, sicher, Philosophie der Freiheit. Es ist eher so ein, was mich interessiert wäre oder was vielleicht besser passen würde, ist, dass ich mich dieses Phänomen des Gefühls des Freiseins, das kleine F, interessiere. Wie fühlt es sich an, frei zu sein? Und zwar nicht im politischen, gesellschaftlichen Sinn. Nicht in diesem, nicht, ich beschäftige mich hier nicht mit Strukturen und nicht mit Ökonomien und nicht mit der politischen Ebene. Wobei sie immer irgendwo mitlauert, ist natürlich so. Ne? Aber, sondern ich beschäftige mich wirklich oberflächlich, aber gleichzeitig mit der Emotion vielleicht, mit dem Affekt. Wie fühlt es sich an, frei zu sein? Und dazu kommt, dass, oder vielleicht so als kleine auch Erläuterung, es gibt viel Literatur. Ich habe einiges gelesen, nicht alles über Bowie inzwischen. Aber es gibt ein Buch, was ich ganz besonders schätze, weil es von einem Philosophen ist und philosophisch ist, eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Werk von Bowie. Es ist von Simon Critchley geschrieben. Und Critchley in einer Anekdote am Anfang des Buches, eigentlich ist es eine persönliche Biografie über Critchley, diesen Philosophen. Und er beschäftigt sich, ein bisschen ähnlich wie mich, er beschäftigt sich mit seiner Beziehung zu Bowie. Und sagt ganz zu Beginn, es gibt keine, seiner Meinung nach, keine Grande Narrative von Identität, sondern es gibt Episodic Blips. Und für ihn, für seine Biografie, sind die Episodic Blips, haben immer etwas mit Bowie zu tun. Das kann ich für mich nicht unbedingt behaupten, aber was ich interessant finde oder was ich jetzt von ihm quasi ausleihe als Idee, ist, dass das Gefühl des Freiseins auch sowas wie Episodic Blip ist. Man ist nicht einfach frei, es ist kein Endzustand, in dem man sich endlich hoffentlich befindet, sondern es sind so kleine Momente, wo man sich frei fühlt. Episodic Blips. Und oft, wahrscheinlich, müsste man phänomenologisch analysieren, immer natürlich im Vergleich zu einem Zustand, wo man das nicht fühlt. Also das Freisein ist immer, vielleicht wäre eine Hypothese, die man nachgehen könnte, eine Art von, ein Gefühl von Befreiung von etwas. Das heißt, im Kleinen hat eine dialektische Struktur. Ich sage noch ganz kurz etwas über den Kontext meiner eigentlichen Forschung, weil tatsächlich habe ich erst in den letzten oder durch die Vorbereitung für diesen Vortrag festgestellt, wie gut oder wie das Thema, dieses private David Bowie-Thema, eigentlich tatsächlich passt zu meinen eigentlichen Forschungen. Und zwar, du hast es ja schon erwähnt, zum einen das, was ich im Rahmen von Performance Philosophy mache oder was wir als Kollektiv machen. Und da gibt es keine eindeutige Definition von Performance Philosophy. Es gibt ganz viele verschiedene Zugänge, ganz viele verschiedene Perspektiven, die sich versammeln oder die sich irgendwie identifizieren mit der Idee, mit der Hoffnung vielleicht oder mit dem Versprechen einer Performance Philosophy. Für mich bedeutet es einerseits ja ein Interesse für Philosophie als Performance, und es bedeutet aber auch, und das werde ich jetzt nicht erklären und ausführen, weil es nicht Hauptthema ist, aber es bedeutet auch ein Arbeit an der Dramaturgie und an der Formate von Wissenschaft. Dass ich also interessiere mich für Alternativen oder andere Formen von Austausch im Philosophischen. Das heißt, idealerweise, wenn das jetzt eine Performance-Philosophie wäre, würde ich keine These entwickeln und verteidigen, und Sie werden dann eingeladen, mich zu befragen, sondern wir würden gemeinsam etwas erschaffen in dem Raum. Und das ist ein bisschen immer meine Orientierung. Vielleicht hilft es ein bisschen auch zu verstehen, warum ich zum Beispiel hier heute kein Skript habe. Ich hab ein paar Notizen, ich habe so ein paar Ideen, und ich musste Slides zum ersten Mal fast mit Sound and Vision, Song von David Bowie, glaube ich, Low, 1977, wenn ich nerdisch genug bin. Das war eine Herausforderung, weil ich normalerweise nur meine eigene Stimme benutze und Theorie und nicht Bild und Sound. Zweiter Kontext, und dann steigen wir gleich ein. Das zweite Kontext, das hier relevant ist, und du hast es auch schon erwähnt, ist meine Beschäftigung, meine Faszination mit dem expressionistischen Philosoph Salomo Friedländer. Eine Auseinandersetzung mit seinen Schriften und mit seiner Philosophie der Indifferenz. Ich habe versucht, die schöpferische Indifferenz, ich habe mich gefragt, ob man da auch eine Ähnlichkeit zu Bowie sieht, ich glaube nicht, aber das hier ist ein Diagramm von der schöpferischen Indifferenz. Es ist die Idee, dass alles, was expressiv ist, alles, was von innen nach außen geht, nach dem Prinzip von polare Differenzierung funktioniert. Und alles, und damit das geschehen kann, damit ich also verschiedene Masken zum Beispiel habe als Künstler, muss es aber, oder seiner Meinung nach muss es haben, man könnte es natürlich diskutieren, ob es so ist, die gegenseitige Bewegung nach innen, nach einem Ort, das indifferent ist. Und dieses gelbe Punkt in der Mitte repräsentiert jetzt, soll eine Visualisierung von etwas, was natürlich nicht visualisierbar ist eigentlich, es ist das Nichts, aus dem die Differenz stammt, die kreative, die schöpferische Differenz stammt. Wir werden sehen, ich habe das sozusagen im Raum gestellt, ob dieses Leitmotiv oder ob diese Idee uns hilft zu verstehen, was passiert bei Bowie. Ich habe die Vermutung, dass es so hilfreich sein könnte, aber richtig gebacken habe ich diesen Kuchen nicht. Das sind die Ingredients sozusagen. Das ist mir einfach noch nicht gelungen. Vielleicht kommt es noch. Wo fängt man denn an bei einem Künstler wie Bowie, der so, so produktiv war über fast 50 Jahre oder sogar ja, 50 Jahre? Das sind nur die Studioalben. Er hat unzählige Kooperationen und andere Veröffentlichungen. Er hat produziert für andere Künstler unglaublich viel, was man hören und anschauen. Er hat auch als Schauspieler gearbeitet. Also er ist schwer zu greifen oder es ist erstmal eine schwierige Auswahl zu treffen für so einen kurzen Vortrag. Was mache ich? Und was ist meine Perspektive? Wir haben natürlich zum Glück die Perspektive, das ist die Frage der Freiheit und des Freiseins. Aber im Seminar haben wir ganz viele verschiedene Aspekte gefunden, die für David Bowie relevant wären, kulturwissenschaftlich gesehen. Über seine alter Egos zum Beispiel müsste man sprechen hier. Von Major Tom zu Ziggy Stardust zu Halloween Jack, so rechts. Aladdin Sane, Lazarus. Und das sind nur einige der Figuren, die sozusagen ihn begleitet haben über mehrere Produktionen, über mehrere Alben zum Beispiel. Innerhalb diesen Alben gibt es wiederum manchmal andere Figuren, die er in einem Song verkörpert. Es ist wirklich eine Methode für ihn gewesen, verschiedene Figuren zu verkörpern in seinen Songs. Und es sind natürlich auch nicht nur Songs. Man sieht an den Bildern, dass das auch immer Anlass ist, um Kostüm, Design und ein Gefühl, letztendlich auch eine Weltanschauung auszuprobieren in der Maske von einer bestimmten Figur und auch die Stimme. Die Stimme wandelt. Sie ist immer erkennbar irgendwo, aber Akzent verändert sich. Ton, Lautstärke, er ist sehr, sehr flexibel, sage ich mal, in der und benutzt die Stimme wirklich als Material, so wie die Mode. Wir haben im Seminar natürlich auch über seine Bedeutung für Gender, als er gilt oft ein bisschen so billig gesagt, aber als einer von den ersten auf der großen Mainstream-Bühne, der mit also Gender-Bending gespielt hat. Hier in der Mitte mit Iggy Pop, wahrscheinlich in Berlin in den Ende der 70er Jahren, haben sie mehrere Platten produziert zusammen. Also eine Körperhaltung, ein Körperbau sowieso, das so Ambivalenz suggeriert und sich so oder so darstellen kann. Das ist im Statischen. In der Bewegung kommt noch dazu eine feminine Spiel mit Gesten. Wir haben im Seminar auch das Thema Identität und Zeit gehabt. Die Frage nach Generation, weil wir haben uns natürlich gefragt, vielleicht bist du so betroffen, weil es irgendwie deine Generation ist. Und wir sind nicht betroffen, wir Studierende, weil wir andere Helden haben, die uns unsere Jugend begleitet haben. Das ist sicherlich so, aber wir haben daraus eine kulturwissenschaftliche Frage entwickelt, nämlich, was heißt eigentlich Zeitgenosse zu sein? Und mit Agamben gibt es die These, dass Zeitgenosse, also die Definition vom Zeitgenossen, ist derjenige, der der sozusagen unzeitgemäß ist, der verrückt ist gegenüber seiner Zeit. Der verrückt ist gegenüber seiner Zeit, hat eine Perspektive auf seine Zeit. Das heißt, das Zeitgenosse zu sein, bedeutet, dass man ein bisschen out of sync mit seiner Zeit. Das kann man natürlich diskutieren. Auf der einen Seite könnte man sagen, ja, David Bowie kündigte auf eine Weise eine neue Zeit an. Er war früh dran zu erkennen, wie er die neuen Medien, und da meine ich erstmal in den 60er, 70er Jahren einfach Fernsehen, Farbfernsehen als Medium, das sehen wir gleich in den Beispielen, aber darüber hinaus auch, er war auch einer der ersten, die das Internet wirklich embraced hat und eine Art YouTube oder eine Art von iTunes-Server hatte, wo er seine Songs mit Fans teilen konnte. Also er hat das alles begrüßt eigentlich und benutzt. Zeitgenosse vielleicht also in diesem Sinn. Wir haben über Mensch und Maschine gesprochen, weil es ist ein Leitmotiv von Anfang bis durch, bis zur letzten Platte, Black Star, diese Faszination mit einer außerirdischen Möglichkeit der Reise. Ein Gefühl, vielleicht auch eine Hoffnung oder eine Projektion, irgendwas Erdgebundenes zu entkommen. Das passt auch zum Thema Befreiung. Irgendwie die Grenze der Erde irgendwie zu entkommen, war ein Leitmotiv von Major Tom, der irgendwie drifts off into space und weiß, dass er nicht zurückkommen wird und fragt uns, bitte sag meiner Frau, dass ich sie liebe. Es ist unklar, ob es ein Unfall ist oder ein Selbstmord, aber irgendwie dieses Traum, vielleicht auch manchmal Albtraum von in den Sternen sein, ist ein Leitmotiv, so wie das Thema Tod überhaupt. Wir werden auch einige Songs gleich hören zu diesem Thema. Er hat auch Jacques Brel's My Death gecovert. Dann gibt es Ziggy Stardust's Rock'n'Roll Suicide or We Are the Dead, Diamond Dogs or You Feel So Lonely, You Could Die. Und dann in Black Star, wenn sie den großartigen Album 2016, zwei Tage vor seinem Tod, glaube ich, oder kaum veröffentlicht, das Wissen um die eigene Sterblichkeit ist ein Leitmotiv durch und ein kreatives Prinzip. Dazu kommen wir gleich nochmal. Wir haben auch im Seminar, ich mache hier so eine kurze Zusammenfassung, das Thema Coolness gehabt. Warum, wie ist es, warum ist so eine Figur so cool kommt uns als cool vor? Was verbinden wir damit? Und eventuell bei Bowie ist es, dazu komme ich gleich, eine interessante Verschmelzung von cool und uncool zugleich. Er hat in manchen Videos wirklich, vielleicht auch, weil es auch die Zeit war, 70er, 80er Jahren, die waren irgendwie so schräg, irgendwie teilweise das Experimentieren um das Risiko des Coolness auch. Ne? Das heißt, es kann auch schief gehen. Er hat Experimente gewagt, die sicherlich nicht so gelungen waren, aber das war seine Freiheit, das auszuprobieren. Ah, hier habe ich einen Still zum Tod noch einmal. Hier in der Verkörperung von The Thin White Duke, noch ein Alter Ego oder eine Persona, die er Ende der 70er Jahre eine Zeit lang hatte. Hier, ich fand das Bild interessant, weil er einen Bogen zu halten scheint. Die Auflösung ist nicht gut. The Bow in Bowie. Man muss auf die Sprache hören. Was mich daran interessiert, ist die Spannung. Die Spannung, die aufgebaut werden muss auf der Bühne und die irgendwie auch tödlich sein kann, auf eine Weise. Ich interessiere mich auch für die Vorstellung, also es gibt auch Referenzen dazu, The Bowie Knife. Ja? The Bowie Knife ist ein Jagdmesser mit zweischneidiger Spitze. Und das finde ich ein passendes Metaphor, weil es immer so eine Doppelheit gibt. Es gibt immer eine Art von Ambiguität als Leitmotiv. Ein Song über den Tod ist aber auch die Möglichkeit, irgendwie ein Glimpse, also ein episodic Blip über die Sehnsucht nach Liebe zum Beispiel. Zu verkörpern oder zu erwähnen. Und das ist für Critchley, Simon Critchley, wo ich das Buch ja über Bowie so gut finde, ein Merkmal, er beschreibt es als ein Merkmal der Poesie nach Büchner und setzt da eine Beziehung zu Bowie. Er sagt, Poetry is a step, an act of freedom taken in relation to a world defined by the majesty of the absurd. Büchners Dystopia is the condition for utopia. Hier haben wir die Ambivalenz oder die Zweischneidigkeit. My only real thought about Bowie, sagt Critchley, is that his art is also such a step. It sets us free in relation to a civilization that is petrified and dead. Bowies Dystopia is utopian in equal measure. Das heißt, wir haben durch die vielen von diesen Alben manchmal richtig düstere Songs über Realitäten, die nicht anders zu beschreiben sind als deprimierend. Und trotzdem oder gerade in der Beschreibung oder in der Adressierung von diesen düsteren Welten ist immer ein Moment der Bejahung. Das hat er vielleicht von Nietzsche. Oder in dieser Hinsicht ist er vielleicht nietzscheanisch, könnte man sagen. So, das war erstmal eine kleine Überblick von den Themen. Ich möchte hier einige konkrete Beispiele nennen und daraus ein paar Thesen versuchen zu sammeln. Das erste ist auch oft erwähnt in der Literatur, weil es sehr viele Leute in England offenbar, es heißt, dass ein Viertel der Bevölkerung diese Sendung 1972 auf BBC gesehen haben, On Top of the Pops, die Aufführung von Starman. Und ich möchte, dass wir das einfach mal angucken und achten Sie bitte besonders auf die Körperhaltung und auch auf das Gesichtsausdruck und natürlich auch die Outfits. Hoffentlich geht das jetzt. Müsste jetzt kommen. Ah ne, vielleicht habe ich falsch. Ja.
cause my lights were low. I lean back on my radio. Some cat was laying down some "Get It On, Rock and Roll," he said. Then the loud sound, it seemed to fade. A slow voice on a wave of fame. Hey, hey, is that one on DJ? That was Hazy Cosmic Jive. There's a starman waiting in the sky.
Was mich hier besonders interessiert oder auffällt, ist die seltsame Mischung, ne, von offenbar sehr wohl überlegten Kostüm, also wohl überlegte Theatralität, also Artifizialität, aber gepaart mit einer absoluten Lässigkeit. Also eine auch offenbar keine Choreografie, erst recht nicht im Sinne, wo wir inzwischen gewohnt sind bei so einem Auftritt, dass alles so choreografiert ist, aber diese Lässigkeit in der Bewegung und der Spaß daran, der wie eine Art von Secret, geheimer Witz ist da, die ganze Zeit hinter den Augen irgendwie zu spüren. Und die Lässigkeit, mit dem er seinen Arm um Mick Ronson tut, das hat ganz große Wellen in der englischen Gesellschaft damals gemacht. Es war ein Tabubruch, absolut. Aber es war auch, es gibt sehr, sehr, sehr viele Berichte davon, dass die Leute, und das ist eigentlich das Interessante daran, in dem Augenblick, wo Bowie in die Kamera guckt und dich anspricht, du dich als kleiner Suburban Teenager, ne, gefangen in deinem spießigen Haushalt, angesprochen fühlst als Individuum. Und das glaube ich interessant, und ich glaube, das bleibt der Fall bei David Bowie durch die ganze Zeit, dass er nicht ein Kollektiv anspricht, sondern ein Individuum. Ich glaube, eventuell wäre da eine These, auch im Vergleich zu modernen Pop-Giganten wie Beyoncé oder so, für die ich auch mich sehr begeistern kann. Aber ich glaube, sie sprechen ein Kollektiv an und nicht das Individuum. Hier ist das Individuum in seiner Unbequemheit, in seiner Differenz, in seiner Gefangenheit letztendlich angesprochen. Und in dem Augenblick heißt es, davon gibt es ganz viele Berichte, oh, so kann man auch sein. Vielleicht kann ich auch so sein. Also eine Art von License ist die Idee. Durch diese coole, lässige Auftritt wird die Imagination von Tausenden, vielleicht sogar Millionen angesprochen, angeregt und eine neue Realität ist plötzlich für einen Blip sichtbar und möglich. Eine Befreiung. Also auch diese Combination auch von Otherworldliness. Ne, es spricht von einem Tom, ein Starman, und es verkörpert auch ein fremdes Wesen, aber in eine ganz persönliche Weise, die gleichzeitig so familiär ist, die ich diesen Blick nicht entkommen kann. Ich kann, wenn ich zu denen gehöre, die mich angesprochen fühlen, dann ist es keine Fremdheit mehr, sondern es ist eine Möglichkeit. Das finde ich eine ganz wichtige Eigenschaft. Fremdheit, auch Queerness hier und Vertrautheit verbunden miteinander. Natürlich ist das Stück auch besonders interessant, weil es das Versprechen eines anderen Ortes ist. We can get out of here. Come, in einem anderen Song, den wir gleich hören, tune in with me and you're not alone. Ich glaube, vielleicht kommt das als nächstes. Nein, ich wollte auch einen anderen Song, da geht auch Critchley in seinem Buch drauf ein, dass, oder nicht, nee, tut er gar nicht, aber dass er also diese jüngere Generation anspricht, aber die Älteren auch nicht vernachlässigt dabei. In einem Song, was so, ich glaube, ein, zwei Jahre vorher kommt, den Sie bestimmt kennen, Changes, warnt er quasi, in no uncertain terms, er warnt die älteren Leute vor dem Kommen einer neuen Generation, die selbstbewusst ist und diese Spießigkeit nicht gefallen lassen werden, so ungefähr. Ich paraphrasiere natürlich. Das ist der Song Changes. Hier, ich spiele das ganze Song nicht, aber damit Sie einfach das im Ohr haben.
Every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Change it.
Turn and face the strain.
Change it.
Wanna be a richer man.
Ich spiele nicht das Ganze, sonst habe ich keine Zeit mehr, aber hier in der Mitte des Songs, in diese zweite mittlere Strophe, heißt es, these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Da 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 da. Don't tell them to grow up and out of it. Turn and face the strange changes. Where's your shame? You've left us up to our necks in it. Ich finde es eine interessante Strophe, die auch sehr, eigentlich sehr aktuell zu unserer Zeit passen würde in Bezug auf verschiedene Sachen. Also diese Einbeziehung und dieses Ansprechen der Jugend ist hier ganz zentral. Für Critchley wiederum finde ich dieses Zitat interessant. Es bezieht sich doch auf diesen Song, nehme ich an. Ja? To turn yourself, to face yourself, is not to confront your authentic subjectivity. Wir haben ja die Frage, wer bin ich? Bin ich diese fremde Stimme, die ich höre? Bin ich diese Name auf die Aufsätze und Bücher, die du erwähnt hast? Irgendwie ja und irgendwie gleichzeitig nicht. Weil wenn ich mich selbst anschaue, I'm not really there, sagt er in diesem Song. Ne? So Bowie's truth, sagt Critchley, is inauthentic, completely self-conscious and utterly constructed. But it is at the same time stimmig. Da benutzt er das deutsche Wort. Das highlighted am Ende, through the fakery and because of it, we feel a truth that leads us beyond ourselves towards the imagination of some other way of being. Also die Idee ist, glaube ich, auch für das Thema Freisein ganz interessant. Es geht nicht darum, ein authentisches Wesen zu entdecken, sondern es geht darum, durch die Erkenntnis, dass es eigentlich ein Vide ist, eine Leere ist innen drin, ist eine Befreiung und ein kreativer Way of Life überhaupt möglich. So, hier bringt er es gleich, glaube ich, auch ganz gut auf einen Punkt am Ende. He allows us to break the superficial link that seems to connect authenticity and truth. Das heißt nicht, dass es keine Wahrheit gibt, aber die Wahrheit zeigt sich nur als Blip, als episodic Blip in einer Welt von Fakery. So it's a heard truth, a felt truth. Du fühlst es in deinem Körper, du fühlst es, weil du angesprochen bist, weil du dich adressiert fühlst, dann weißt du, dass es nicht fake. Aber die Stimme, die Verkörperung, der Kostüm ist natürlich gespielt. The tone of the singing voice and the music is felt in the tonus of the body. Musical tension is muscular, rising or falling in progressive wave beats of pleasure. Ich komme zu dieser Idee von Pleasure, von Joy, von Freude, von Genuss, vielleicht später noch einmal. Ich wollte erstmal ein bisschen die düstere Stimme hören. Die ist zum Beispiel in diesem Song hier, After All, aus dem Album The Man Who Sold the World, 1970. Ich habe ein Video gewählt, das ist nicht offizielle Video, mit den Songtitles drin. Wenn es spielt, weiß nicht, warum es nicht spielt. Ah.
Please treat them gently, they don't like to fall. Oh, by jingo. There's no room for anger, we're all very small. Oh, by jingo. I'm painting our faces and dressing in thoughts from the skies, from paradise. But they think that we're holding a secretive ball. Won't someone invite them? They're just toy children. That's all. After all, man is an obstacle, sad as the cloud.
So hold on to nothing and he won't let you down. Es gibt ein Nichts und es hört sich schlimm an, aber das ist auch dein Key, dein Schlüssel zu einer Befreiung. Hier haben wir auch wieder in dieser düstere Stimme, es zeigt auch eine ganz andere Stimme, ganz andere Stimmung als viele anderen Songs, immer wieder dieses, diese Vorstellung, dass es etwas von außen kommt und es eine Art von geheime Gesellschaft gibt, die dazu tanzt. Ich wollte nochmal diese Emotion in der Stimme gezeigt haben. Und auch damit der Übergang zu dem Thema Tod oder Bewusstsein von Sterblichkeit oder Verlust als kreativer Faktor, womit wir auch, und das wird gleich ein bisschen so mein Schluss sein, ein ethischer und doch politischer Aufruf zu hören ist, glaube ich. Aber zuerst, damit es einmal gehört und gezeigt worden ist, ist The Rock'n'Roll Suicide in einer sehr berühmten Aufführung, das ist nämlich der letzte Auftritt von Ziggy Stardust, in London in 1973. Ich möchte Sie bitten, auf die Sinnlichkeit dieses Körpers zu achten und gleich noch einmal wieder die Lässigkeit in der Ernsthaftigkeit. Und Sie werden es sofort erkennen, auch die Art und Weise, wie er das Publikum nicht als Publikum, sondern als Individuen adressiert. Vielleicht zeige ich nicht das Ganze, obwohl es schade ist, aber es ist auch ein sehr, sehr beeindruckende Performance. Hoffentlich, ich weiß nicht genau, wie man...
Time takes a cigarette, puts it in your mouth, pull on your finger, then another finger, then your cigarette. While the wall-to-wall is calling, it lingers, but still you forget. Oh, you are rock and roll suicide. Too young to lose it, but you're too old to lose it. And the clock waits so patiently on your song. Well, you walk past the cafe that you can't eat when you've lived too long. Oh, you're a rock and roll suicide. Now the ship breaks the smiling as you stumble across the room. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sunlight cast your shadow. Don't let the milk flow bind your mind. They're so natural, religiously. All the night.
Thank you very much. Bye-bye, we love you.
Letzter Auftritt von Ziggy Stardust. Interessant finde ich auch dieses sehr kultivierte Englisch am Schluss, wo er mit ganz vielen verschiedenen Stimmen und Akzente durch die Werke eigentlich zu hören ist. Und hier vielleicht natürlich besonders mit dieser roten Beleuchtung, es hat was Messianisches, was Dionysisches vielleicht. Und gleichzeitig aber nicht, bei Dionysischen würde man denken, dass es eine kollektive Verschmelzung stattfindet, aber ich beharre darauf, dass es das Individuum ist, das hier angesprochen ist und nicht das Kollektiv. Es ist eine persönliche Adressierung. Und eben, was ich wiederum so beeindruckend finde in der Performance, ist diese Thematisierung von absolutem Leid und von Craziness letztendlich, ne? Aber mit einer Lässigkeit kombiniert und einer Sinnlichkeit, die eigentlich für mich zumindest ziemlich breathtaking ist. Ich hoffe, Sie haben das auch so gespürt. Ich konnte es nicht in der Mitte unterbrechen, ging nicht. Ich muss ein bisschen schneller machen, weil ich habe ein paar Sachen, die ich noch zeigen wollte. Vielleicht überspringe ich jetzt dieses Zitat von Critchley wieder, obwohl es interessant ist. Aber es sagt im Grunde das Gleiche noch einmal. Ne? Das, durch seine Reinvention of himself, he gives us somehow a license to reinvent ourselves too. Ich würde eventuell, aber vielleicht kann ich das, mal gucken, was mir jetzt ganz wichtig ist. Hier ist eine Inszenierung von 5 Years. Das ist eine Ankündigung, die durchs Fernsehen kommt, von dem Ende der Welt. Und der Sänger beschreibt die Szene, wie die Leute diese Ankündigung durch das Fernsehen bekommen. Und was ich hier interessant, und Sie kennen bestimmt dieses Lied, ist schon wieder die Einfachheit, aber der Pathos, der Crescendo von Emotionen. Und in dieser Facing, also man glaubt es wirklich. Man glaubt, okay, there are 5 more years. Und was stellt er fest in diesen 5 more years, dass er sich wundert, dass er doch so viele Leute braucht. Und dass all diese Leute, die er nicht kennt, die Anonymen, die Zufälligen, die Leute, die Passanten in der Straße, plötzlich werden zu Familienmitgliedern, sozusagen, in the face of ultimative Vergehen, sozusagen. Das finde ich auch eine sehr beeindruckende künstlerische Performance, wo das natürlich gleichzeitig eine absolute Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit, aber mit Spiel bringt. Ich zeige nicht das Ganze, aber vielleicht einfach einen Ausschnitt, dass Sie zumindest das Gesicht sehen. Das ist im Grunde ein Clown-Methode. Ganz, ganz einfach. Und wir wissen, dass das Einfache natürlich immer das Schwierigste ist.
Earth was really dying. Cried so much that his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to get everything in them. So many people. All the short, fat people. And all the nobody people. And all the somebody people. I never thought I'd need
the black hat and the fools are off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm is to stare to the wheels of a Cadillac.
Da wieder die Adressierung.
A cop knelt and kissed the feet of a priest, and a queer threw up at the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long.
Jetzt gucken.
Smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in my song.
Schon wieder dieses Spielerische, als ob ein plötzlich so eine andere Figur wird. Es ist reines Theater, es ist gutes Theater, es ist gespielte Schauspielerei auf eine Weise, die wir nicht gewohnt waren, das im Pop-Kontext zu sehen. Die Mimik, die etwas ganz Unmittelbares mit einem Publikum, obwohl das hier eine Studioaufnahme ist, vermittelt. Ist seine Kunst. Ich möchte zum Schluss das überspringen. Ich möchte vielleicht kurz, aber ich habe es eigentlich genug gesagt, die Adressierung zusammenfassen, die Ansteckung nochmal thematisieren und das mit zwei Ausschnitten von Filmen, die auf sehr unterschiedliche Weise einen Song von Bowie benutzen. Das eine ist Mauvais Sang von Leo Carax. Die Szene davor ist auch wunderbar, aber...
Je pouvais plus vivre avec sa peine. Jetez-moi la pierre si vous n'avez jamais tant souffert comme moi je souffrais. Par grande misère, elle avait oublié ce que c'est pour de vrai quand on s'aime. Mon soleil d'hiver, mon eau fraîche en été, ma Nelly, je l'aimais, je l'ai tuée.
Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, L'amour moderne, par David Bowie.
Kampf und Befreiung natürlich durch die eine Art von innere Soundtrack, das die Soundtrack von dem Film begleitet und wir uns nur vorstellen können. Ein anderes und mein letztes Beispiel, anderes Genre, aber gleiches Prinzip. Ein Film von 2004. 12.
Okay. Хорошо.
So, ich hatte ein paar andere, aber ich glaube, ich lasse es dabei, damit wir Zeit haben, in Gespräch miteinander zu kommen. Und zwar wirklich miteinander, nicht nur mit mir, weil Sie haben bestimmt eigene Gedanken und Fragen oder Perspektiven auch auf das, was ich vorgeschlagen habe.